Gut, dann nehmen wir das Intro noch auf.
Passt.
Passt.
Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten.
Wir sind bei der letzten Folge von Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist, angekommen und haben einen ziemlich interessanten Bezug zum jetzigen Alltag gerade gefunden. So hat der Christian gerade einen Livestream produziert für Orchester und im letzten Teil von diesem Buch stellen wir uns also die Frage, spielen wir eher in einem Orchester oder in einer Jazzband? Außerdem lösen wir so ein bisschen auf, wie es uns mit dem Experiment aus der letzten Woche gegangen ist. Viel Spaß beim Hören. Und wer mehr über uns, unseren Podcast oder unsere Bücher erfahren will, der findet auf www.irgendwas-buecher.at alles um den Buchclub-Podcast.
Viel Spaß.
Hey, so schnell und ohne Umschweife haben wir das Intro überhaupt noch nie aufgenommen.
Easy.
Wir sind bei der letzten Folge zu Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Tatsächlich Buch Nummer 4 in der Zielgeraden. Unglaublich. Das sind jetzt, glaube ich, ist es jetzt Folge 15, 16, 17, irgendwie sowas. Noch viel krasser finde ich, wenn man daran denkt, dass es jetzt 16 oder 17 Wochen sein, wo wir da schon uns einmal wöchentlich hinsitzen und über Bücher reden. Am Schluss von diesem Buch kommt so ein bisschen ein ganz cooler Vergleich, finde ich. Und zwar, der sagt so, es gibt so dieses klassische Orchester, in dem man spielt, wo ganz klar ist, was wird gespielt. Und jeder hat seinen fixen Platz, seine fixen Regeln. Du hast jetzt gerade einen Livestream, hast du mir vorher erzählt, ausgerichtet, wo es um ein Konzert geht, wirklich das klassische Orchester. Das heißt, hast du wahrscheinlich jetzt eh gerade einen Bezug dazu, wie getaktet so etwas funktioniert. Und in dem Buch sagt er, es gibt halt eben das Orchester, in dem kann man spielen, oder man kann in einer Jazzband spielen, so auf die Art. Also jeder improvisiert und bringt halt so sein Mut oder sein Können ein. Und setzt das dann, glaube ich, so ein bisschen als Sinnbild gleich für Netflix als Jazzorchester und die klassischen Regeln und Rahmenbedingungen der Unternehmen im Vergleich dazu als Orchester. Du bist selbstständig, ihr dürft selber Regeln definieren bei euch, wenn ihr mal im Team arbeitet. Wir zwar arbeiten viel zusammen, beruflich. Hast du das Gefühl, du spielst in einem Orchester oder in einer Jazzband?
Also, er bringt ja die Jazzband als am Rande des Chaos, aber trotzdem noch nach gewissen Leitlinien, oder? Und ich glaube, wir sind eine ganz eindeutige Jazzband. Also, wir haben das auch in der Nachbesprechung zufälligerweise mit dem Moderator jetzt von dem Livestream da, vom Neujahrskonzert, haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie die Unternehmensstruktur, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, bei uns ausschaut und wer jetzt wir ist und so und wer wo angestellt ist. Und dann habe ich ihm erzählt, dass der Niki fix bei mir angestellt ist und dass der Adrian zum Beispiel bei uns im Büro sitzt und aber auch selbstständig ist und gleichzeitig jetzt bei uns Stubenhocker zum Beispiel öfters mitarbeitet. Und dann hat der Moderator gleich die Frage gestellt, hey Niki, wie ist er denn, der Christian, als Chef? Und dann sagt der Niki, ja, fühlt sich nicht wie ein Chef an, so quasi, und wie es so mit den Arbeitszeiten ausschaut, weil wir halt so stressige Arbeitszeiten gehabt haben bei einem Livestream. So eine Live-Produktion ist ja immer sehr, sehr viel Vorbereitungszeit auch, und wir haben ja 2 Tage vor dem Livestream schon aufgebaut und die ganze Vorproduktion gemacht, und da steht ja irrsinnig viel dahinter, hinter so einer großen Produktion. Und das waren natürlich lange Arbeitstage, was wir da gehabt haben. Und da habe ich dann gleich eingegriffen und gesagt, hey, Moment, Arbeitszeiten gibt es bei uns sonst gar nicht. Also der Niki arbeitet, wenn er will, oder wenn es halt nötig ist, dass halt die Arbeit erledigt ist, aber ob er die Arbeit jetzt irgendwie von, ich sage jetzt mal, von 8 bis 10 am Vormittag oder von 8 bis 10 am Abend macht, ist komplett ihm überlassen und ist mir ehrlich gesagt auch egal, solange zu dem Zeitpunkt, wo es gefordert ist und wo es nötig ist, die Arbeit erledigt ist, muss sie gemacht sein, weil so geht es mir als Selbstständiger und so geht es den meisten Selbstständigen, die in der Branche arbeiten, haben die Freiheit, sich selber einzuteilen, wann sie arbeiten. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass das natürlich jetzt der Niki auch machen sollte. zu arbeiten, wann er will, solange es am Ende gut klingt, wie in der Jazzband quasi. Also du kannst ja in der Jazzband, wenn du jetzt irgendwie eine andere Note spielen willst, kannst du die spielen, solange sie dazu passt in das Gesamtkonstrukt, oder? Das ist ja so ein bisschen die Analogie. Und ich glaube, sehr viel flexibler und sehr viel jazziger als wie bei uns ist fast nicht mehr möglich, dass man dann noch eine konstruktive Zusammenarbeit hat. Also wir schaffen es sehr gut, konstruktiv zusammenzuarbeiten, aber wir sind weit weg von einem Orchester. Also strenge Regeln gibt es bei uns gar nicht.
Wenn ich das jetzt, also ich versuche jetzt das Sinnbild ein bisschen weiter zu spinnen, ohne das jetzt wirklich auf deine Situation oder Niki oder auf irgendjemanden persönlich auch zu beziehen, gell? Aber einfach kurz mal so, um das weiterzuspielen. Du kannst in einem Orchester das unglaublich gut spielen. Also weißt du, wie ich meine? Also du kannst zum Beispiel jemanden hinsitzen, der sagt, der spielt die Oboe, der kriegt seine Noten und der spielt dieses...
Die Oboe. Entschuldige, dass ich dich da jetzt so bloßstelle.
Na geil.
Alter. Die Oboe.
Ohne die Oboe. Da ist mir, glaube ich, ein Nachnamen eingerutscht.
Ja, genau. Da gibt es auch.
Da gibt es jemanden. Na, was gut. Also, du spielst auf jeden Fall ein Instrument und spielst es unglaublich gut. Du kriegst ein Stück und du kriegst deine Noten und du bist die Person, die das mit absolut am besten macht. Sagen wir mal so, oder? Also mit Abstand. Da ist klar, was gespielt wird und die Person macht da unglaublich gute Leistung und hat, sagen wir mal, da die Freiheit auch in der Vorbereitung, in dem, wo sie ein bisschen vielleicht was betont und so, wo sie so eine spezielle Note hineinbringt, aber im Prinzip, das Stück ist klar, es ist wirklich so und es gibt so einen Absicherungsmechanismus, also sprich, man muss sich an diese Noten halten, oder? Deswegen kann ja trotzdem die Person unglaublich gute Arbeit machen, kann frei sein in dem Prozess, wie sie dorthin kommt, also wie sie dann das fertige Stück spielt, also wie sie das einstudiert, die Person, aber die Art und Weise, wie sie spielen muss, das ist relativ klar. So, die Jazzband ist ja nur ein Schritt krasser, finde ich, oder? Also jetzt, um jetzt zurückzukommen zu dir, jetzt, ist es bei dir so, dass du sagst, ja, es gibt die gleiche Freiheit im Endprodukt? Also was ich meine? Weil bei Netflix ist für mich gefühlt so, dass der Reed Hastings, der CEO ist, entscheidet die Dinge nicht, oder? Jetzt können ja Mitarbeiter aber auch Freiheiten haben und am Schluss entscheidet dann trotzdem der CEO oder der Vorgesetzte, ja, das passt mir oder passt mir nicht. Also was ich meine? Ist es dann bei dir auch so, dass du sagst, gut, das Endprodukt ist wie bei einer Jazzband, das klingt so, wie das Orchester halt, wie halt die Band gerade spielt? Oder ist schon eine gewisse Orchestervorgabe, Rahmen?
Aber ein bisschen dirigiere. Ich glaube, durch das, dass wir einfach so ein kleines Team sein, passiert schon sehr, sehr viel in einer Konsensentscheidung. Also das liegt aber auch stark daran, dass ich glaube, dass der Niki und ich jetzt im Speziellen, wenn man jetzt sagt, wir zwei sind wirklich fix gemeinsam, die immer zusammenarbeiten, eigentlich praktisch jedes Projekt inkludiert immer der Niki und mich. Wir sind uns doch sehr, sehr ähnlich in vielen Geschmacksfragen und entscheiden sehr, sehr viel gemeinsam. Und wir sehen aber die Dinge auch sehr oft sehr gleich, deswegen müssen wir oft da gar nicht entscheiden. Aber es ist, glaube ich, am Ende des Tages schon so, dass wenn eine Entscheidung unentschieden im Raum steht, sagen wir mal, so, dass es dann tendenziell eher an mir ist, die Entscheidung zu treffen. Das liegt zum einen daran, dass der Niki einfach die Entscheidung nicht treffen will, aus welchem Grund auch immer, also jetzt überhaupt nicht wertend, sondern der Niki ist dann halt einfach, der sagt, ja, das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Und zum anderen in der Situation dann wahrscheinlich fast schon Ungeduld, auf eine Entscheidung warten zu müssen und dann trifft ich die Entscheidung einfach. Und wenn der Niki anderer Meinung ist, dann sagt er schon, hey, okay, du willst das jetzt so machen, aber bist du sicher, sollen wir es nicht so und so machen? Aber meistens sagt er, ja, nein, ich finde eh auch, dass das richtig ist, ich war mal auch nicht sicher, was besser ist oder nicht. Von dem her wiege ich auf der Waage der Musik sozusagen wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Niki, aber es ist nicht viel um.
Verstehe.
Zumindest wäre jetzt interessant zu hören, was der Niki dazu sagt, aber zumindest nehme ich es so wahr und zumindest würde ich es würde ich hoffen, dass es tatsächlich auch so ist.
Ja, eben, das ist nämlich auch die Frage. Ich glaube, man gibt dem Ganzen da immer so ein bisschen eine Wertung. Also so, als Vorgesetzter möchte man im Regelfall nicht der Dirigent sein, oder? Der dann da oben steht und so richtig, sagt, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Sondern man sagt immer, dieser Freie, jeder kann ist für seinen Bereich verantwortlich und so, das ist so das Attraktive, das will man schaffen. Man will auf keinen Fall dieser Control-Freak, Nano-Micromanagement-Vorgesetzter sein. So, ja, oder? Wobei ich am Schluss über das Buch nachdacht habe und dachte, na gut, es gibt auch genug Menschen, die, also dieses Micro-Nano-Management mag wahrscheinlich auch niemand, dass jemand hergeht und sagt, schau, was in deinem E-Mail geschrieben hast, das solltest du einen Satz anders formulieren und so. Das mag irgendwie die wenigsten Leute. Aber es gibt auch genug Leute, die genau das beim Vorgesetzten wollen. Also sprich, dass der super viel mit dabei ist und Feedback gibt, einmal eine Entscheidung abnimmt, die Last vor die Schultern nimmt und die Verantwortung dafür trägt. Das ist manchmal auch relativ attraktiv. Ich glaube, dass das auf mir selber das, man selber das viel als wertender wahrnimmt, wie es vielleicht in der Realität ist, war dann am Schluss die Frage, die ich immer gestellt habe nach dem Buch.
Ja, hast sicher nicht Unrecht. Also es gibt sicher genug Aspekte und genug Entscheidungen, die manche gar nicht treffen wollen. Mhm. Ich tue mir immer ein bisschen hart, in diese Situation mit zu versetzen, weil, wie du sie ja warst, ich war ja noch nie angestellt irgendwo. Mhm. Also ich habe mit 16 einmal einen Monat einen Realjob gemacht, aber das zähle ich absolut nicht als angestellt sein irgendwo, weil als Hilfspraktikant bist ja sowieso, erstens sind die Arbeiten sowieso nicht erfüllende Arbeiten, sondern du machst es einfach nur, weil entweder die Eltern gesagt haben, du musst, oder weil du halt einfach Geld haben wolltest. Und zweitens hast du ja auch gar nicht den Anspruch, die in die Arbeitswelt zu integrieren dort. So. Aber wie gesagt, ich war noch nie angestellt und ich habe auch noch nie in dem Sinne einen Chef gehabt und habe auch noch nie jemanden gehabt, der mir dann die Entscheidungen abgeben hat oder so. Deswegen tue ich mir total schwer, das zu beantworten und das anderen zu unterstellen, zu sagen, die wollen ja gar nicht drüber nachdenken und die wollen, dass ihnen jemand die Entscheidung abnimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in einigen Situationen einfach angenehm ist, wenn du einfach klar gesagt kriegst, hey, das und das und das ist zum Erledigen, das ist die Deadline, um 17 Uhr ist der Arbeitstag zu Ende, dann kannst du heimgehen, kannst deinen Kopf auf andere Dinge richten und am nächsten Tag um 9 Uhr startest wieder. Das hat durchaus seinen Reiz und das ist durchaus eine Situation, die in stressigen Tagen meiner Selbstständigkeit ich mir denke, wie wäre es, wenn ich einfach irgendwo in ein Fotofachgeschäft oder so als Verkäufer hingehe und ich weiß, von 9 bis 5 arbeite ich dort und dann gehe ich heim und danke auf Wiedersehen und da muss ich dort sein, ich habe einen Kunden, der will eine Kamera, ich verkaufe ihm die Kamera und sämtliche wirtschaftlichen Entscheidungen treffen irgendwelche anderen Leute. Nervt mich alle nicht, ich will jetzt. Also das ist schon so manchmal dieser Ausweg und ich kann mir gut vorstellen, dass es doch viele Leute gibt, für die das interessant ist eine gewisse Sicherheit gibt, oder?
Ja.
Weiß nicht, ist das verständlich, was ich damit sagen will?
Definitiv. Es ist natürlich, also verständlich ist es voller. Das, was ich jetzt gerade mache, ist in meinem Kopf sicher total kritisch sein und hinterfrage es total, was du das gesagt hast, aber einfach, weil mich das beim Schluss des Buches beschäftigt hat, oder? Weil du jetzt auch gesagt hast, so, ja, da gibt es vielleicht sicher auch genug Leute, die da nicht drüber nachdenken. Die sagen, nimm's mal die Entscheidung ab. Oder so, da gehe ich einfach von 9 bis 17 Uhr, weißt du, das ist immer so ein bisschen, das ist schon das Bild, auch was das Buch auch zeichnet. Deswegen, ich kann das Denken und das, was du da sagst, komplett zu 100% nachvollziehen, auch woher das kommt. Weil wirklich diese zwei Bilder der Mitarbeiter irgendwo geschaffen werden. Es gibt die sagen, hey, interessiert mich nicht, ich gehe da rein, um mein Geld zu verdienen, ich will meine 8 Stunden Ohrrattern. So, das wird gezeichnet und das andere Bild ist so der Overachiever, der was immer, oder die Overachieverin, die was immer an die Grenze geht und halt alles schafft und Zeug. Aber in Wahrheit kann es ja auch einfach sein, dass jemand sagt, hey, ich fühle mich noch nicht in meinem Job so wohl, dass ich jede Entscheidung selber tragen will oder für jede Verantwortung nehmen will, sondern ich möchte gemeinsam mit einem Team, das sich ein bisschen wie Familie anfühlt, einen Austausch haben und möchte einmal hingehen können zu meinem Vorgesetzten und sagen, hey, das gibt Option A, B und C und der sagt mir dann, was würdest du nehmen und ich will darauf sagen können, na, was nimmst du? Weil ich kann es nicht entscheiden und so. Also ich finde irgendwie, das ist so die, das Bild von Schwarz und Weiß, was es gibt bei der Arbeitsmotivation und Arbeitsmoral, das ist das bei dem Buch halt total plakativ wieder dargestellt, oder? Ja. Und das muss ja gar nicht so sein. Ich meine, natürlich, die beschäftigen sich nur mit,
genau,
die größten Talente, oder? Sagen sie selber. Sonst wollen die gar nicht.
Ja, aber du hast recht, da habe ich mir jetzt tatsächlich selber ein sehr schwarz-weißes Bild gedacht. Aber ich glaube, das war auch eher dahin zu sehen, weil ich quasi dann dieses, wenn man jetzt zum Beispiel schwarz-weiß jetzt nicht als schlecht und gut definiert, sondern einfach als Option A und Option B, weil ich mir dann sehr zum Beispiel in der Schwarz-Option sehe und dann dieses Weißbild idealisiere als, hey, da kann ich meinen Kopf ausschalten, da habe ich keinen Stress mehr und gar nicht, weil ich irgendjemanden in diese Ecke drängen will und sagen will, hey, es gibt einfach entweder mich als super selbstständiger Mensch, der alles allein entscheiden muss, oder die als dummer Verkäufer oder so. Also das war,
es hat
ein bisschen so gelungen, ich weiß. Aber wie du es richtig gesagt hast, ja, absolut.
Ja, es ist schon so ein spannendes Thema, weil ich über mich selber als Vorgesetzter nachgedacht habe und also komplett
das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ja, so komplette reine Führung ohne Kontrolle und so, das bin definitiv sicher nicht ich. Also schon Kontext und so, aber wo ich das Beispiel gebracht habe, mit niemand mag jemanden, der Nanomanagement betreibt und mir sagt, wie man die E-Mails schreiben soll, das habe ich auch gemacht. Also es hat da genug Momente in meiner Vergangenheit gegeben, wo ich in irgendeinem CC war von einem E-Mail, an die das E-Mail gelesen habe und mir gedacht habe, hey, also gut, wir haben ausgemacht, dass wir das schreiben, aber oft halt sagt man so, ja, dann schreiben wir denen halt eine E-Mail mit, sie sollen den Vertrag jetzt gefälligst unterschreiben, und das Einzige, was die Menschen aus dem Wortkontext nehmen, ist gefälligst. Also dann steht, Vertrag unterschreiben oder so. Also habe ich halt manchmal das Gefühl gehabt, aber da war ich auch total in einem Nanomanagement drin, und das war dann wahrscheinlich gar nicht so der Fehler von irgendwelchen Teamkollegen, sondern vielleicht auch von mir, weil der Kontext nicht da war. So, das ist die Sprache, die wir sprechen wollen, wenn wir gewisse Menschen über E-Mail mit denen kommunizieren und so. Also
hast du das Gefühl, du warst ein Dirigent von einem Orchester, mehr als wie ein Jazzband-Mitglied? Und die wichtigere Frage dazu ist, weil wir haben ja schon festgestellt, ein Orchester ist genauso richtig und genauso wichtig. Und ein kurzer Ausflug, nachdem ich jetzt gerade das Neujahrskonzert von einem Orchester gelivestreamt habe, ich bin schwer beeindruckt von sämtlichen Musikern dort, weil die unfassbare Arbeit leisten. Von dem her ist es kein schlechtes Bild. Aber hast du das Gefühl, du warst mehr ein Dirigent als wir Jazzbandmitglied? Und war das eine bewusste Entscheidung? Würdest du es im Nachhinein anders machen, oder ist es halt einfach so gewesen und du sagst, nein, es passt also?
Ja, das ist total schwierig. Also ich würde mir jetzt nicht als Dirigent beschreiben oder als Jazzband, ich würde mir mehr so beschreiben, dass ich gesagt habe, hey, jetzt machen wir mal das Stück. Also was will man? So, bei der Jazzband ist es ja so, einer fängt an und dann spielt der andere dazu und dann entwickelt sich das vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung und man bleibt schon in der gleichen Tonart oder versucht halt, dass es, ich kann mich mit Jazzbands nicht so aus, merkt man spätestens jetzt, glaube ich, aber man versucht halt, dass es zusammengehörig klingt und sich organisch entwickelt, oder? Man wechselt sicher wahrscheinlich einmal die Tonart oder vielleicht auch einen Rhythmus und so Zeug, aber man versucht halt, dass es sich organisch anhört, weil es entwickelt sich halt so. Und ich glaube, ich habe eher zu denen gehört, die sagen, naja, es muss nicht Orchester sein, also es gibt nicht den 100%ig klaren Fahrplan, wo jeder A bis Z erledigen muss, aber es gibt definitiv einen Rahmen, und das, was halt gespielt wird, so grob, habe ich schon sehr viel auch immer ausgesucht. Und ich glaube, als Vorgesetzter, wie man vorher gesagt hat, will man immer das Gefühl haben, nein, man ist nicht der Dirigent, aber man muss es ja erst einmal aushalten, und ich glaube, ich halt, das habe das nicht immer ausgehalten. Also so diese absolute Freiheit, und würde es im Nachhinein immer nur so machen. Also vielleicht so zur Geschichte ganz grob abstrahiert. Ich meine, wir haben halt in kürzester Zeit ein Unternehmen gegründet und aufgebaut. Internationalen Strukturen, klingt jetzt viel größer, wie es tatsächlich ist, aber halt mit Partnern auf der ganzen Welt, und ich glaube,
man kann schon sagen, dass es international gewesen ist, das darf man sich ruhiger mal selber
Ja, es ist nicht so, dass ein Team auf der ganzen Welt gekocht ist, aber.
Nein.
Ja, halt international
ja. Tätig. Doch.
Genau, so, ja. Und ich glaube, was Netflix da beschreibt, also, die sagen ja, sie haben doch diese keine Regeln, den Speed und so gehabt. Also, oder sie haben den Speed so, oder Dinge, sie können so schnell reagieren und sind einfach total flexibel und variabel und so. Ich glaube, dass wenn du am Anfang von einem Unternehmen bist und mit einem kleinen Team arbeitest, also mit einem sehr kleinen Team, dann mit kleinen Team meine ich unter 10 Leute, dann sind die keine Regeln, glaube ich, hinderlicher oder behindernder als die Regeln. Weil wenn es einen klaren Fahrplan gibt und wenn dann manchmal vielleicht aber so schon so 75% durchdenkt und dann mal halt die 25% im Team ausmalt, dann gibt es halt einen Fahrplan und dann weiß man, was man machen will. Und dann ist man immer noch voll agil, weil man ja ein kleines Team schnell neu ausrichten kann, ohne aber, dass es in einen Kreativprozess ausartet. Und ohne dass ich sagen will, dass wenn es keine Regeln gibt, dass es automatisch ein negativer Kreativprozess ist. Aber ich glaube, dass man schon Geschwindigkeit und so am Anfang hat, ordentlich, wenn es ein Team gibt mit klaren Regeln oder was man macht, wenn es eine klare Agenda gibt. So. Und ich glaube, bei mir ist immer so gewesen, ich habe immer ganz eine klare Agenda gehabt, was ist das Ziel, und die einzelnen Regeln waren, dass wir gemeinsam als Team dorthin arbeiten. Dann haben wir natürlich auch jeder ausgemalt und jeder unsere Note eingebracht, viel haben wir erarbeitet und schon gemeinsam viel gestaltet. Also es war nicht ganz alles immer zu 100% klar. Aber es hat schon, es war nicht keine Regeln. Also es war nicht gar keine Regeln. Und es war nicht so Jazzband-mäßig reine Improvisation und auf dem Weg findet man einen coolen Klang oder so. Also ich würde es wahrscheinlich schon nochmal so machen.
Ja. Ich glaube, also jetzt wo du das so erzählt hast, war meine erste Reaktion zu sagen, ja, ich glaube, bei kleinen Teams ist das mit Jazzbands dann auch nicht möglich und so. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, ich habe ja gerade vorher gesagt, mit seiner kleinen Team und mit seiner Jazzband. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen vom Ziel ab, vielleicht, oder? Also, weil bei euch war es ja tatsächlich so, ihr habt eine Unternehmensidee gehabt und ihr habt ein klares Ziel definiert, ihr wollt das und das erreichen, ihr habt dieses Ziel. Und da gibt es halt schon gewisse Regeln, die man befolgen kann, weil man weiß, wenn ich so und so mache, aus Erfahrung, weil ich vorher schon einmal in einem anderen ähnlichen Unternehmen gearbeitet habe, dann würde mir das schnell an mein Ziel bringen. Und bei euch war das Ziel ganz klar, im Gegensatz zu bei uns im Stubenhocker-Kontext, da gibt es ja gar kein klares Ziel, wo wir hinwollen. Mhm. Unser Ziel ist ja einfach nur zu arbeiten und ein cooles Projekt nach dem anderen zu machen und ein cooles Video nach dem anderen zu machen. Und jetzt zum Beispiel im letzten Jahr hat sich ganz stark das Thema Podcast herauskristallisiert, wo der Niki 2017 angefangen hat, haben wir nicht über Podcasts nachgedacht. Und das hat gar nicht das Ziel gegeben, auf das wir hin müssen, sondern für uns ist einfach das Ziel, ist einfach nur, hey, wir haben jetzt ein cooles Projekt abgeschlossen, was ist denn das nächste coole Projekt, was uns taugen wird?
Ja,
und ich glaube, der Kontext ist fast noch entscheidender als die Größe des Teams, der Kontext dessen, was will man machen, was will man erreichen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja, ist da ausschlaggebend.
Ja. Ja, definitiv. Und wie du sagst, oder was man, wie ist das Teamgefüge und was bringt man mit, oder? Und ich glaube, das ist ja das, was bei keine Regeln, das nehme ich am meisten mit, ist, ich glaube, sobald du auch wirklich diese hohe Talentdichte hast, dann werden Regeln hinderlich. Und dann wird Blockade durch Management hinderlich. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, ich finde, wir haben in der Vergangenheit, also gerade bei mir im Team, das war immer unglaublich hohe Talentdichte. Und da waren mega intelligente und gescheite und talentierte Köpfe dran, die sich auch, wenn sie was nicht kennen haben, und das ist in einem Startup doch oft, sich binnen kürzester Zeit das beigebracht haben. Oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen gelöst haben. Aber ich glaube, der große Knackpunkt bei dem ganzen Netflix-Thema ist tatsächlich die brutal hohe Talentdichte. Weil in dem Moment, wo jemand an einem Ort sitzt, wo für den einfach geschaffen ist, weil er einfach alles mitbringt und dann durch Regeln behindert wird, dann durch wirklich Speed und Flexibilität, dann gebe ich wirklich alles auf. Und deswegen glaube ich, sobald man jemanden hat, in dem man ein hohes Talent erkennt, dann muss man die Person frei laufen lassen. So.
Ja, um das Talent da einfach auszuschöpfen. Oder? Also genau. Einfach um, weil wenn dessen Horizont in einem bestimmten Bereich einfach breiter ist als dein eigener, genau, dann schränkst du mit deinem eigenen eigentlich nur ein, oder?
Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist halt auch die geile Mischung, die schon aus dem Buch rauskommt. Und das ist halt, ja, das ist der goldene Schnitt beim Arbeiten. Wenn du jemanden hast, der brutales Talent hat, dem du vertraust, der weiß, wie man Verantwortung trägt, klar, dann braucht er keine Regeln wie Urlaub, dann braucht er keine Regeln wie Arbeitszeit, dann braucht er keine Budget-Freigaberegel, weil wenn der die drei Sachen mit sich bringt, dann handelt er immer im Sinne vom Unternehmen. Was eben die große Herausforderung ist, und das wäre sicher das Buch Nummer 2, was der Reed Hastings schreiben sollte mit Aaron Meyer: Wie finde ich die Leute und wie suche ich sie auch aus?
Ja, fix.
Also ja. Wie identifiziere ich denn ja, genau, den Menschen? Das ja, wäre der nächste Schritt, oder? Weil das ist super schwierig, glaube ich. Also die Herausforderung auch dann suchen.
Ja. Wenn du jetzt ja, schon beim nächsten Schritt bist, dann lass uns doch einmal das gesamte Buch kurz resümieren. Was, ja, ganz, ganz einfache Frage. Wie hat das Buch gefallen?
Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ich schaue da immer, daneben schaue ich immer so auf diese Audiospur, dass ich mal schaue, dass ich nicht zu lang ausschweife immer. Ich tendiere dann einfach brutal dazu. Fang doch du mal an. Ich glaube, was hast du aus dem Buch mitgenommen? Wie happy bist du?
In Summe muss ich sagen, bin ich sehr happy mit dem Buch, vor allem. Was mir total taugt, ist eben durch den Austausch mit dir und ein Gespräch mit dir, ergeben sich so Abzweigungen, die sich allein natürlich nicht ergeben. Und das Buch war eine interessante, wenn jetzt nicht gerade die wildeste, aber doch interessante Achterbahnfahrt für mich. So, es hat total reißerisch und spannend angefangen für mich. Ich habe mir gedacht, da kann ich ganz viel mitnehmen. Und dann hat es diesen kurzen Down-Moment gegeben. Ich glaube, so im zweiten Teil, wo man gesagt haben, ja, okay, es ist halt doch alles sehr geschönt formuliert und Ding und viel Druck und so. Und dann ist wieder so der Gesamtkontext positiver geworden. Und in Summe, glaube ich, ist das Buch sehr interessant zum Lesen. Es ist vor allem sehr einfach zum Lesen gewesen in meiner Wahrnehmung. Also die sehr einfache Sprache, es gibt nicht sehr komplexe Gedankengänge und komplexe Logiken, wie jetzt zum Beispiel bei Homo Deus, wo es schon sehr, sehr viel aufeinander aufgebaut hat. Es hat eine super Struktur, finde ich, es ist cool gemacht und es gibt einen total spannenden Einblick einfach in die Kultur von Netflix und genau das verspricht es eigentlich auch in Wirklichkeit. Also es verspricht einen Einblick in die Kultur und dass sie das nicht schaffen in ein Buch, alle Geheimnisse zu verpacken und dass sie vielleicht auch gar nicht wollen, dass alle Geheimnisse nach außen kommen, muss einem irgendwie auch klar sein. Am Ende des Tages spannendes, interessantes Buch, am besten meiner Meinung nach für einen Urlaub oder ein verlängertes Wochenende irgendwo auf irgendeiner Hütte mitnehmen, in einem durchlesen und so ein paar Gedanken und vor allem ein bisschen Input zum Thema Feedback holen.
Mhm. Vollgas. Kann ich alles zu 100% unterschreiben, was du sagst. Ich glaube eben die Erwartungshaltung ans Buch ist da maßgebend. Und für mich war es nach Homo Deus und nach dem Ganzen, was wir besprochen haben in letzter Zeit, so richtig ein gutes Reset auch von einer gewissen Schwere, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, was man beim Lesen empfunden hat. Und ich glaube, wenn man das nächste Mal sich über Teamgefüge und Zusammenarbeiten Gedanken macht, dann kann man da schon nochmal wieder in das Buch einigen und diese Kapitel anschauen und sagen, okay, wie kann jetzt Transparenz oder Offenheit oder auch die Regeln ein bisschen neu definieren und neu denken und dadurch einen Mehrwert stiften. Also ich bin happy, dass ich das Buch gelesen habe und werde sicher für mich da in der Zukunft was mitnehmen. Aber wir haben ja was jetzt gut ignoriert, die letzten 32 Minuten.
Absolut, absolut. Wir haben ein kleines Experiment vorgeschlagen in der letzten Folge.
Wie ist der Gang? Also wir haben in der letzten Folge gesagt, so spontan war das dann irgendwie, wir geben jemanden jemanden anderen dieses Netflix-Feedback. Ist dir das gelungen in der letzten Woche? Hast du das unterbracht?
Genau, wir haben das ja das letzte Mal angesprochen und mein natürlicher Gedankengang letztes Mal war ja direkt, hey, natürlich Freundinnen haben mir gesagt, nehmen wir aus, weil es wäre quasi zu einfach, unter Anführungszeichen. Wobei ich mir auch behaupten traue, dass es auf ganz anderen Ebenen schwieriger ist bei der Freundin als bei anderen Menschen. Aber es wäre zu vertraut auf jeden Fall. Und mein erster Gedankengang war, ja, ganz klar, ich muss natürlich im Niki Feedback geben, ganz klar.
Ja.
Und ich glaube auch im Gespräch nach dem Podcast mit Philipp ist so der gemeinsame Konsens von Philipp und mir gewesen, so, ja, passt, der Niki geht jetzt Feedback die nächste Woche. und das hat mich sehr beschäftigt, weil es ist ja auch von Netflix die Vorgabe, Feedback zu geben, nur dann, wenn man tatsächlich auch konstruktives Feedback geben kann und nicht einfach nur, um Feedback zu geben.
Mhm.
Und ich war sehr bedacht und habe sehr viel darüber nachgedacht, was könnte denn jetzt im Niki Feedbacken, wo ich der Meinung bin, es gibt Verbesserungspotenzial und das hilft ihm auch, wenn ich ihm das sage. Dann habe ich mir gedacht, was, ich lasse jetzt einfach einmal den Livestream passieren. Da kommt sicher irgendwas, wo ich mir im Nachhinein denke, hey, das hätte besser laufen können. Und tatsächlich muss ich an dem Punkt jetzt einmal sagen, falls Niki, falls er zuhört, herzlichen Dank für diesen Livestream. Es gibt absolut nichts, was ich zum Kritisieren gehabt hätte. Er war unfassbar hilfreich. Es war unglaublich angenehm, dass er da gewesen ist und mir da geholfen hat. Er hat mir extrem viel abgenommen, hat mir viel von meinem Stress genommen. Und es war einfach absolut unangebracht, im Niki in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form kritisches Feedback zu geben, abgesehen von Niki, danke, du hast das gut gemacht, weil es einfach super gelaufen ist mit ihm und weil er das einfach gut macht. Und dann dachte ich, wow, das ist einfach gemein, wenn ich ihm da jetzt ein Feedback eindruck, unter Anführungszeichen, leider mit gesagt ist. Und dann dachte ich, ja, hey, aber ich will unser Experiment trotzdem nicht einfach abtun, indem ich sage, hey, okay, mein Ergebnis fürs Experiment war, Feedback gibt man nur dann, wenn man eins zum Geben hat, weil das ist das Learning Nummer eins.
Aber das ist ein super Learning. Das, ja, finde das ist ein das mega Learning, was du gerade sagst, und vor allem ein konstruktives Feedback und dann auch noch zum richtigen Moment. Nicht so einfach, wir haben jetzt einen super Livestream gehabt, aber jetzt gebe ich dir trotzdem noch ein Feedback, was man besser machen kann.
Genau.
Obwohl beim Livestream alles gut gelaufen ist, aber vor zwei Wochen war da, was ich meine, so, das ist,
ja,
das ist auch ein super Learning, das, also das ist mega.
Das war einfach nichts gewesen, aber ich bin trotzdem unserem Experiment treu geblieben, denn wir haben beim Livestream eine andere Firma gehabt, die uns mit der Technik ausgeholfen hat, weil wir nicht 7 Kameras bei uns rumstehen haben, obwohl wir viele haben, aber so viele haben wir dann doch nicht. Und zu denen bin ich tatsächlich nach dem Livestream hingegangen und habe gesagt, hey, darf ich ganz kurz mit euch reden? Es waren 2 von der Firma, waren da noch da. Ich würde euch gerne ein bisschen Feedback geben, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Und habe dann denen ganz klar gesagt, hey, das nächste Mal würde ich mir wünschen, dass das, das und das klar kommuniziert wird. Ich hätte gern diese Fehler vermieden das nächste Mal. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt im Livestream nicht sagen, was die Fehler waren, weil ich finde, es geht nicht darum, da jetzt jemanden an den Pranger zu stellen. Es waren jetzt auch keine großen, groben Geschichten, aber es waren halt Punkte, die meiner Meinung nach einfach nicht ideal gelaufen sind. Und das habe ich denen ganz klar gesagt, habe gesagt, hey, ich wünsche mir, das nächste Mal machen wir es so, so und so. Und wenn ihr damit das nächste Mal, wenn es da irgendwelche Probleme auch von meiner Seite gibt, die ich falsch mache, weil wenn ich sie falsch kommuniziere, bitte sagt es mal zu diesem und diesem Zeitpunkt. Und vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Ich habe es gut gemacht.
Mhm.
Und tatsächlich war es so, dass sie das sehr, sehr gut aufgenommen haben, das Feedback, und gesagt haben, ha, okay, ja, passt. Gut, dass du es sagst. So ein bisschen in so eine Entschuldigungsposition sind sie gerutscht. Dass sie gesagt haben, ja, nein, das ist halt blöd gelaufen und so. Ich habe gesagt, ja, das mag schon sein, dass das blöd gelaufen ist, aber ich sage es auch trotzdem, weil das ist halt einfach blöd gelaufen und das soll so nicht sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin selber sehr positiv überrascht, wie gut es funktioniert hat, tatsächlich im richtigen Moment auf die richtige Weise das Feedback zu geben, weil es war nach dem ganzen Stress vom Livestream. Das heißt, da sind alle Nerven wieder relativ ruhig gewesen. Es ist schon alles zusammengekramt gewesen, es war ein ruhiger Moment, aber es war immer noch zeitnah am Livestream, dass es auch noch Sinn macht, das Feedback zu geben. Und ich habe mich bemüht, das sehr sachlich zu sagen und wirklich auch nach diesen Regeln, wie es im Buch vorgeschlagen wird, klar zu sagen, quasi, was ist das Problem gewesen, und gleich direkt einen Lösungsvorschlag, wie man das besser machen kann. Und es ist extrem gut angekommen und es hat mich extrem motiviert, das in Zukunft nach jedem Projekt immer zu machen. Und ich glaube, das ist bei mir in der Firma ein guter Zeitpunkt, das projektbezogen zu machen Und dann zum Beispiel auch zum Niki zu gehen, nach dem nächsten Projekt und zu sagen, hey Niki, jetzt haben wir das Projekt abgeschlossen. Entschuldigung, Niki, jetzt haben wir das Projekt abgeschlossen. Das und das ist gut gelaufen, das und das kann das nächste Mal besser laufen.
Ja,
und,
ja, so ein Recap ist da sicher.
Das ist super Learning gewesen für mich.
Ja, cool. Ich glaube auch, dass das ist, was man von dem ganzen Netflix-Feedback am meisten mitnehmen kann. Dieses Moment-Feedback, oder? Weil unsere Kultur halt echt dazu neigt, vor allem im Arbeitskontext, dann irgendwie 3 Monate später nach Projektende zurückzuschauen und zu sagen, damals hättest du etwas besser machen können bei dem und dem Projekt. Und das ist halt total geil, wie du sagst, oder wenn ihr in Projekten arbeitet, dass man da am Schluss dann immer so ein Recap macht und sich da nochmal konstruktives Feedback gibt. Wenn es eines gibt, das ist ideal. Und dann, glaube ich, wird der Muskel auch langfristig trainiert und dann ist nicht so, dass du jetzt ja beim Mitarbeitergespräch, wie es in den klassischen Unternehmen ist, so eine halbe Muskelzerrung kriegst, weil du dann auf einmal von den letzten 12 Monate 20 Punkte präsentiert kriegst.
Ja, voll.
Ja, mega, mega spannend.
Wie ist es dir beim Experiment ergangen?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass wir haben Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, aber die Erfahrung war einfach so weird. Wir wollten einen Online-Escape Room machen. Und das war irgendwie das von einer Firma, die wir gut kennen, und dann haben wir gesagt, okay, da machen wir jetzt mal mit und warum nicht. Und am Schluss war es dann ein Online-Drama, wo man irgendwie mit 8 Menschen gemeinsam eine Jury gebildet hat im Internet, wo man Gerichtsprozess gemacht hat, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall am Schluss von dieser Experience, die wirklich, ich sag die Firma nicht, die es gemacht hat, aber das war wirklich das pure Cringe-Fest. Also von Anfang bis Ende, einfach weil, gar nicht, weil die Firma das so schlecht gemacht hat, sondern die haben das sogar richtig gut und lässig aufgezogen, aber einfach weil die Gruppe so undynamisch still und sich zu nichts hinreißen hat lassen, und dann habe ich das Gefühl gehabt, weil ich kann nicht die ganze Zeit der Einzige sein, der was sagt, beziehungsweise Gott, die Gruppe ist so undynamisch, es war einfach reines Cringe-Fest. Also der Moderator hat was gefragt und dann war einfach mal 2 Minuten Stille, weil niemand was gesagt hat. Ja, und dann am Ende von diesem Livestream, nachdem das dann vorbei war, waren da halt mir 8 Menschen da in diesem Zoom-Hangout, und dann war halt die Frage, wie das Ganze jetzt gelaufen ist und wie wir das empfinden. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist die ideale Netflix-Situation. Es ist direkt was gelaufen, was abhängt von der Leistung von den Personen, die beteiligt waren. Es ist offenes und kritisches Feedback vor 8 Menschen. Was ja Netflix sagt, also direkt vor allen, genau. Und nicht so immer unter 4 Augen, sondern
Kämmerchen,
ganz genau. Und dann dachte ich so, okay, das ist es jetzt. Und dann habe ich mal angesetzt fürs Feedback. was relativ schnell in dieser klassischen, also mein Anfangsfeedback war wirklich so, ich glaube, dass wir als Gruppe was jetzt verpasst haben zu erleben, oder beziehungsweise wir uns da einfach zu wenig getraut haben, und ich glaube, dass da jeder sich und habe, wie genau wie jetzt empfunden habe, so eine gewisse Argumentationslehre habe ich empfunden. Also ich habe mir da schwadern dann vor der Gruppe, ohne da jetzt Menschen direkt anzusprechen und denen dann vielleicht zu sagen, dass sie da verbaler sein hätten können oder sich auch mehr einbringen hätten können. Und vielleicht auch zu sagen, hey, warum nimmt man sowas teil, wenn man dann sich so in die Gruppe 0 einfügt, das war für mich unglaublich schwierig. Ist mir dann auch gar nicht so geglückt, also war sicher wahrscheinlich auch ein bisschen eine zu große Herausforderung. Ich habe dann mein Feedback in dieser klassischen Sandwich-Methode, glaube ich, wie man sie so oft hat im Alltag, angebracht. Also angefangen mit, es war schon eine coole Experience und wir haben das auch als Team, glaube ich, ganz gut gemacht, wobei, aber overall war es doch, glaube ich, ganz gut. So dieses klassische positiv, negativ, positiv.
Ja, das ist ja eher, es ist ja nicht schlecht, oder? Also es passt ja.
Es, glaube ich, es ist okay. Ich meine, es ist definitiv nicht der so umgesetzt, wie es im Buch ist, und da habe ich auch gemerkt, dass es deutlich schwerer ist, wie ich mir es noch vorgestellt habe. Ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, hätte ich das Buch nicht gelesen, hätte ich zu dem Zeitpunkt mir einfach gedacht, ich glaube, ich brauche den Menschen kein Feedback geben, weil es sind irgendwelche Fremden im Internet und warum sollte ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und denen jetzt erklären, was meine Wahrnehmung ist. Rentiert sich nicht. Durch das Buch hat es ein bisschen mehr rentiert. Also von dem her zumindest einmal in den Basics mit umgesetzt. Definitiv würde ich das jetzt nicht als das offene und transparente Feedback beschreiben, wie es im Buch ist. Das war so meine Erfahrung.
Ich glaube, genau. es hängt da eben sehr stark von der Gruppe ab, in der man das macht, oder? Weil ich glaube, die Erfahrung, was du jetzt gehabt hast, das sind einfach ganz viele fremde Menschen, zu denen du auch nur sehr oberflächliche Beziehungen aufbauen hast können während diesem Prozess, oder? Also während diesem Escape Room Drama, wo ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was es ist, das muss man danach noch in Ruhe erzählen. Ich glaube, da ist es sehr schwierig, auch für einen Netflix-Mitarbeiter das Feedback sinnstiftend drüber zu bringen. Und es gibt ja auch im Buch den Moment, wo jemand erzählt und sagt, hey, wenn du als Außenstehender jetzt halt einfach irgendjemanden einfach so auf Feedback gibst, das bringt auch nichts und das ist auch nicht der Sinn von der Geschichte. Ich habe gehört, was du für Feedback zum Geben hast, ich werde das Feedback weitergeben, das macht viel mehr Sinn. Und ich glaube, dass zumindest von dem, was ich jetzt von dir gehört habe, hocht sich das so ein bisschen nach dem an, oder? Also die richtige Zielgruppe für das Feedback ist genauso entscheidend wie der richtige Moment.
Vollgas. Und das ist, glaube ich, auch das Learning, was aus deiner Geschichte und aus meiner mitnehmen kannst. Es braucht halt einen guten Ort, oder? Eine gute Zielgruppe. Und es braucht halt ein konstruktives Feedback zum richtigen Zeitpunkt. Und nur um das Feedback willens Feedback geben, ist halt am Schluss auch nicht der Schlüssel, oder? Also das ist eigentlich, bestätigt ja auch wieder gewisse Dinge aus dem Buch. Also das ist eine absolut coole Erfahrung. Also
absolut. Spannendes Experiment. Ich wäre mal versuchen, das einfach für mich weiterzutragen, das Experiment. Und ich würde vorschlagen, das sollte jeder mal ausprobieren, weil es ist wirklich eine interessante Erfahrung und man kann da viel mitnehmen, meiner Meinung nach. Aber jetzt, Philipp, zum nächsten Buch.
Genau, das habe ich jetzt wiederum durch die Remote-Folge dem Christian einfach per WhatsApp geschickt. Es geht weiter im Podcast mit...
Okay, es geht weiter mit die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Unfassbar, es ist unglaublich. In dem Moment gern einen kurzen Shoutout an die Sophia, eine unserer Hörerinnen, die mir vor kurzem gesagt hat, dass sie sich diesem Buch jetzt widmen wird, weil sie das Buch sehr interessant findet. Und dass wir uns das einmal anschauen sollen, ob wir das nicht besprechen wollen in unserem Podcast. Liebe Sophia, dieses Buch quasi hat den Weg von dir zu mir gefunden über den Philipp. Der Philipp hat das ausgesucht. Ja, Wahnsinn, ich bin gespannt. Cool, dass mir das Buch jetzt wieder unter die Finger kommt. Der Autor ist James Clear und ich gehe mal davon aus, es ist eine Übersetzung aus dem Englischen wieder.
Ganz genau. Und im Englischen heißt es Atomic Habits. Da werden es wahrscheinlich auch der ein oder andere schon einmal gehört haben. Ist ja schon ein bisschen länger heraus, aber jetzt glaube ich in der deutschen Übersetzung ganz neu. Was ist es? Warum ist dieses Buch ausgewählt worden? Werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Aber für jeden, es ist Januar. Es ist ein neues Jahr. Da tendiert oder neigt man ja dazu, sich neue Gewohnheiten mit auf den Tagesplan zu schreiben, beziehungsweise alte gehen zu lassen. Daher auch dieses Buch, weil ich glaube, das ist ganz ein gutes Buch für einen Start in das neue Jahr. Und darüber sprechen wir dann schon in 2 Wochen.
Bin schon sehr gespannt, ich freue mich drauf und dann bis zur nächsten Woche in der Zwischenfolge.